Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute geht es um das Zufall-Lab. Das Zufall-Lab ist ein, man könnte sagen, Innovations-Lab, aber eigentlich noch viel, viel mehr. Eine Location, es geht dort um neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, neue Formen der Zusammenarbeit etc. pp. Und das Ganze bei einem Unternehmen Zufall, was ein familiengeführtes Logistikunternehmen ist mit einer langen Tradition. Ja, kein ganz einfaches Thema, aber Steffen Obermann, der bei Zufall tätig ist, und Christina Klessmann von der Crew Innovation, also einem Schwesterunternehmen von Kurswechsel, haben mir darüber berichtet, wie das angefangen hat, welche Lerngeschichte hinter diesem Zufall-Lab steht, wie heute die Arbeit dort funktioniert, wo es vielleicht Probleme gibt und was aktuelle Auftraggeber, Inhaber, Geschäftsführer aus diesen Erfahrungen lernen können. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib gerne dran. Los geht's.
Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
So, Aufnahme läuft. Moin Christina, moin Steffen.
Hallo Frank.
Hallo Frank. Schön, dass wir da ja sein dürfen.
Genau, cool, dass das geklappt hat, dass wir drei uns hier zusammengefunden haben und dass wir so ein bisschen über Zufall sprechen wollen. Was das genau ist, werden die Hörer ja noch ausführlichst erfahren. Aber bevor wir uns da mal nähern, was Zufall-Lab denn ist und was da so passiert und so, würde ich euch noch ein bisschen besser kennenlernen, und den Hörern und Hörerinnen geht das sicherlich auch so. Ich weiß nicht, wer starten möchte. Ich sage jetzt einfach mal Steffen. Wer bist du eigentlich?
Danke dir. Ich bin Steffen. Ich bin 41 Jahre alt und habe drei kleine Kinder und einen Hund mit der Franziska und wohne auf dem Dorf. Und ich mag, vielleicht kann Christina das auch mal, Fun Facts, ich esse seit 10 Jahren jeden Freitag Pommes im Freundeskreis und hab, so wenn ich arbeiten gehe, was irgendwie jeden Tag passiert unter der Woche, arbeite ich für die Zufall Logistics Group. Wir haben eine eigene Experimentierwerkstatt, das Zufall Lab. Da verschlägt mich viele Stunden am Tag hin. Und das ist so der Part, über den wir heute ganz viel reden wollen und wo wir dann noch stärker einsteigen. Und dann habe ich noch privat ein kleines Startup, was mir ganz viel Freude macht. Und das ist für mich der fünfte Job in der fünften Branche. Das heißt, ich bin kein Logistiker, sondern ich glaube, man würde Organisationsbegleiter nennen, und arbeite gerade ganz viel mit der Christina zusammen an dem, wie wir arbeiten. So als Überleitung an dich.
Danke. Ja, ich bin Christina. Ich fange mal andersrum an. Ich bin relativ viel meiner Zeit, nicht alles, aber viel bei Crew Innovation. Und da würde ich mich als Coach und Organisationsentwicklerin in einer Innovationsberatung verstehen. Werden wir gleich auch noch viel drüber sprechen, was das so heißt, wie sich das so ausgestaltet. Nebenher bin ich Gründerin eines Zukunftsortes, was irgendwie auch ganz cool dazu passt. Iteratives Vorgehen und immer mal wieder gucken, was der Markt eigentlich so braucht. Und neben dem, dass ich ein Pferd habe, was nicht so ein richtiger Funfact ist, ist mein Funfact, dass ich eine Kegelbahn besitze. Mit Turniermaßen.
Ich durfte da schon kegeln. Das,
ja. genau, auf diesem Zukunftsort, wo ich auch Teams willkommen heiße, in Niedersachsen, sich einfach mal mit einem Perspektivwechsel zu umgeben und eben auch mal ein bisschen zu kegeln.
Genau. In sehr schöner Umgebung. Ich durfte da ja auch schon Workshops begleiten. So ist es nicht. Genau. Ja, cooles Intro. Dann lasst uns mal so ein bisschen uns nähern dem Thema Zufall Lab. Da muss Steffen wahrscheinlich jetzt mal so ein bisschen ausholen und mal so eine kleine Zeitreise starten. Wann ging das denn so los und was war denn so das Initial, was ihr losgetreten habt? Was wolltet ihr da erreichen, als ihr das gegründet habt?
Ich fange eins vorher an, um die Unterscheidung zwischen Zufall und Zufall Lab klar zu haben. Zufall ist ein Logistiker, den es jetzt fast 100 Jahre gibt. Und ich fange jetzt nicht ganz, ganz vorne an. Wir sind aber ein Familienunternehmen, das eine Tradition hat. Und wir sind in der Mitte von Deutschland, in 11 Städten. Um so diese Key Facts zu nennen, 2100 Mitarbeitende, 450 Millionen Euro Umsatz und so diese klassischen Sachen wie LKW fahren im Radius von 100 Kilometern, die letzte Meile sozusagen machen, generell die Landverkehre, dann haben wir Kontraktlogistik, also für Kunden Waren einlagern und rausschicken, wir machen aber auch Luft, See und Zoll und solche Sachen wie Techniker Ersatzteilwagen in der Nacht beliefern. Also große andere Unternehmen benutzen uns, um für die Serviceaufträge über Nacht ganz schnell die Ersatzmaterialien irgendwo hinzubekommen. Und ich habe schon erzählt, dass wir familiengeführt sind. Und das heißt, dass wir einen Chef haben, den Peter. Und ganz simpel gesagt gehört Peter der Wumms. Und Peter ist 40 und ist jetzt in der dritten Generation. Und ist vor guten 5 Jahren gekommen und hat gesagt, ich will, dass wir das jetzt hier anders machen. Das war bis hierhin total gut. Aber ich möchte gerne, dass wir unsere Kraft in nachhaltig achtsame Logistik stecken. Und hat angefangen, daran zu arbeiten, hat sich ein Team geschnappt, hat gefragt, wer hat Bock mitzumachen. Und die haben sich alle mittwochs irgendwie die Kalender freigeräumt und haben bei indischem Essen an diesem Thema gearbeitet. Und dann ist irgendwann eine Beraterfirma dazu gekommen und dann ist irgendwann dieser Claim mit der nachhaltig achtsamen Logistik entstanden. Und ein wichtiger Baustein auf dieser Reise ist das Zufall-Lab, das nach 2 Jahren dieser Reise ungefähr gegründet wurde. Und das ist ein physischer Ort. Das heißt, in der Querstraße von einem der größten Sitze, die wir haben in Göttingen, hat Zufall eine alte kleine Spedition gekauft. Vorne mit so einem Bungalow-Bereich und hinten 5 Hallen. Und hat das für, finde ich, unglaublich viel Geld, aber dementsprechend auch schön umgebaut in Workshop-Räume vorne. Und Coworking, einen kleinen Coworking-Space und hinten 5 Hallen, wo ein Team sich ausschließlich mit dieser Frage befasst, was ist eigentlich nachhaltig achtsame Logistik und wie funktioniert das, um dann mit dem Rest von Zufall zu dem Ergebnis zu kommen, dass das der Gleichklang aus People, Planet, Profit ist und da irgendwie 7 Ziele und 11 Leitplanken draus entstanden sind und wir jetzt probieren, diesen Weg dahin zu verkürzen als Zufall-Lab. Und so viel, glaube ich, so als Einstieg.
Und wenn ich da nochmal mit so einem Finger reinbohre in diese Zeit, ne, welches Problem wolltet ihr lösen oder der Peter mit euch zusammen, was sozusagen dann diese Gründung von dem Lab dann als Lösung vielleicht dann schaffen sollte?
Das Problem in der Logistik ist, dass wir eine Branche sind, auf die Gesellschaft halt mal keinen Bock hat. Das kann man wunderbar daran sehen, wie oft irgendwie so bei einem Checkout im Online-Store für 4,90 € dann doch der Warenkorb abgebrochen wird. Und faktisch, wenn die ZuhörerInnen sich umschauen in ihrem Raum und kurz überlegen, was da so alles drinsteht, war faktisch alles mal auf einem LKW. Also es gibt nichts in deinem Raum, ganz wenige Ausnahmen, was nicht auf einem LKW war. Und trotzdem ist das für uns Gesellschaft keine Branche, die wir gerne angucken. Das heißt, in der Folge ist die Personaldecke total dünn, der Anspruch von den Kunden aber ganz hoch. Und wenn man ein Unternehmen auf eine Reise schicken will, an ein anderes Ziel, wo man gerade noch nicht ist, dann ist das in der Logistik nicht möglich, weil man so wenig Zeit hat und sich so wenig Fehler erlauben darf, dass dieser Raum mal auszuprobieren, wie etwas anders funktionieren könnte, im Alltag nicht gegeben ist. Und das Problem, was man machen wollte, ist, dass diese ganzen wilden Ideen, die da existieren bei den Produktverantwortlichen und Co., dass die einen Ort haben, wo man das ausprobieren kann, und hat gedacht, wenn man so einen Ort schafft mit einem Team, das in der agilen Methodik bewandert ist, dann kommen wir dann ganz schnell zum Ziel. Und dann hat sich natürlich herausgestellt, dass es so einfach nicht funktioniert ist, weil wir hier saßen und keiner gekommen ist und wir dann ein bisschen umdenken mussten.
Jetzt ist ja das so in meiner Erfahrung auch keine Weltsensation, dass irgendwie ein Traditionsunternehmen auf die Idee kommt, jetzt gründen wir mal so ein Lab und jetzt wird alles cool oder so. Aber was ist denn bei dem Zufall-Lab anders vielleicht als bei Labs, von denen man vielleicht von anderen Konzernen mal gehört hat oder so?
Ich glaube, dass ein Unterschied liegt im Unternehmen selber, weil wenn du ein Familienunternehmen bist, denkst du halt nicht bis zum nächsten Finanzmarktreport einmal im Quartal, sondern Du denkst als Unternehmen eher so in Dekaden oder Generationen. Das heißt, du bist bei manchen Entscheidungen viel weitsichtiger und entspannter. Wir haben zusätzlich eine unglaublich lange Betriebszugehörigkeit. Das heißt, bei uns gibt es ganz viele KollegInnen, die noch nie ein anderes Unternehmen gesehen haben. Und wirklich einen physischen Ort zu haben, der so vom Top-Management supported ist und der so weit weg vom Alltag ist, weil wir alle halt keine Logistiker sind, finde ich schon sehr besonders. Und trotzdem hatten wir es am Anfang ganz schwer, weil also Ende des ersten Jahres oder Anfang des zweiten Jahres bin ich dazu gekommen. Und in meiner Vorstellung oder in den Gesprächen war das so, oh, dann bist du hier und dann kommen diese ganzen Produktverantwortlichen mit coolen Ideen und du kannst dann irgendwie, musst eigentlich nur agile Projekte eins nach dem anderen durchfeuern und es wird total cool. Und dann festzustellen, irgendwie, es traut sich nicht mal jemand ins Lab rein, weil das so komisch weit weg ist und da kommt auch gar keiner, um dann im ersten Jahr so überhaupt erstmal ein Team zusammenzubauen, das da gut funktioniert und das klar hat, wo es hin will und sich selber ein Ziel zu setzen. Also für uns war das total Verrückte, dass wir selber orientierungslos waren. Also es gab dieses Ziel fürs Unternehmen, aber wo ist denn da der Input vom Lab irgendwie war ganz schwer zu verstehen. Und wir sind angekommen und haben festgestellt, dass wir als Unternehmen kein horizontales Netzwerk haben. Also was wir gut hatten, war so dieses vertikale Netzwerk, wer ist Kunde und Lieferant, da sind wir echt top, das kriegen wir gut hin. Aber irgendwie andere, die an den gleichen Themen rumkauen, die wir auch spannend finden, hatten wir nicht. Und das heißt, wir haben, ich habe im ersten Dreivierteljahr über 400 Leute kennengelernt. Und wir waren irgendwie unterwegs und haben probiert, Gleichgesinnte zu finden, nicht nur in der Logistik, sondern so grundsätzlich. Um da dann festzustellen, zwei Punkte. Der erste ist, alleine kriegen wir es nicht hin. Also ne, du brauchst für so eine Idee, an der du arbeitest, brauchst du immer irgendwie eine Perspektive von außen. Am besten 5 war eine wichtige Erkenntnis. Und dass diese Welt drumherum, auch die Logistikwelt, total bunt ist. Und das, was wir dann gemacht haben, ist, dass wir geguckt haben, immer wenn wir was Cooles sehen, dass wir da so gefragt haben im Unternehmen, hey, wir haben das und das gesehen, wer hat denn Bock, da irgendwie mitzumachen?
Ganz kurz eine kleine Anekdote, weil du das Thema Räumlichkeiten angesprochen hast und niemand ist gekommen. Ich war mal ein halbes Jahr in einer Bank als Organisationsentwickler und die hatten gerade so ein Areal neu gestaltet mit Weltklasse-Cafeteria, mit Arbeitsräumlichkeiten, die konfigurierbar waren und also wirklich toll. Und ich habe die Beobachtung gehabt, keine Sau ist da. Ne? Und mir war nicht bewusst, dass das ganz neu war. Und habe dann, wenn ich so meine Einzelgespräche geführt habe oder kleine Workshops gemacht habe, ich habe natürlich diese Sensationsräumlichkeiten genommen und die Leute gleichzeitig gefragt, warum seid ihr hier nie? Ja, nee, wenn ich hier gesehen werde, dann heißt das ja, ich arbeite nicht in der Zeit, da kann man ja nicht einfach so zum Kaffee trinken mal hingehen und so. Also das, ne, das brauchte dann etliche Zeit, ne, bis das dann auch wirklich so von den, internen Kollegen und Kolleginnen dann irgendwie genutzt wurde. Genau. Ja, jetzt ist Christina ja dabei.
Seltene Beobachtung, die du da gemacht hast. Wir haben ja relativ viel mit Innovationslabs zu tun, aus unterschiedlichen Rollen auch. Entweder direkt mit reinzugehen und ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln oder eben als Coach mit reinzugehen, so wie ich es jetzt bei Zufall mache. Und meistens kommen wir auch entweder in solche leeren Räume, wo man erstmal sagt, so, oh, was machen wir jetzt hier? Oder in einem, oft in schöneren Fällen auch, dass wir sagen, wie gestalten wir das denn so, dass es eben nicht leer bleibt? Also wie können wir das Lab auch schon iterativ aufbauen und genau diesen Kontakt nicht verlieren? Und du hattest initial die Frage gestellt, Frank, was anders ist am Zufall-Lab als als anderen Labs, die ich so kenne. Und ich glaube, genau das ist es. Also es ist nahbar. Es ist auch relativ nah an der großen Niederlassung, die Steffen eben erwähnt hat. Und ich finde, das ist genau der Unterschied. Also es ist nicht mittendrin und geht nicht so unter oder wird nicht so beäugt, als da arbeitet niemand. Aber es ist auch nicht so weit weg, dass man jetzt sagt, okay, wir machen in Berlin irgendwie ein InnoLab auf, wo alle auf bunten Stühlen sitzen, aber eigentlich keine Ahnung haben, also jetzt blöd gesagt, ne, aber keine Ahnung haben vom Business oder das, was eigentlich wirklich die Menschen bewegt. Und ich finde, in diesem Spannungsfeld sind wir oder ist das Lab und das Lab-Team mit mir zusammen immer wieder. Aber das ist schon auch was, nachdem wir uns immer ausrichten und sagen, wo können wir nicht Anschluss finden, sondern wirklich verstehen, was die Leute umtreibt und was sie vielleicht auch gerade umtreibt, nicht ins Lab zu kommen. Oder für was kommen sie denn ins Lab? Wie du gerade gesagt hast, ich mache irgendwie meine ganzen Termine da. Ist es ein zusätzlicher Besprechungsraum oder steckt eigentlich mehr dahinter?
Ah, jetzt habe ich es kapiert. Ne, da hängt wahrscheinlich draußen so ein kleiner Ideenbriefkasten und da können die Leute dann ihre Ideen reinschmeißen und dann gehen sie wieder arbeiten. Ne? Das ist es, oder?
Ungefähr das. Wir fragen, also wir haben jedes halbe Jahr wechselt bei uns der Azubi im Zufall-Lab und den fragen wir immer, was er so für Gerüchte gehört hat, die er mitbringt. Allein das ist schon total spannend. Ich kriege auch regelmäßig die Anrufe aus der Zentrale, wenn irgendetwas angeliefert wurde, was alt und teuer und fancy aussieht und niemand gebrauchen kann, ist die Vermutung immer nahe, dass das ins Zufall-Lab gehört. Also so, ne, diese klassischen Vorteile haben wir dann logischerweise weiter. Wir haben aber festgestellt, wir sind jetzt in Jahr 4 vom Zufall-Lab und sind jetzt an dem Punkt, wo wir manchmal bei den Räumen priorisieren müssen, weil ganz viele Leute Lust haben, herzukommen. Das war aber ein harter Weg, der damit angefangen hat, fast sinnbildlich die Leute an die Hand zu nehmen und mit rüber zu bringen. Und das ist halt echt, das sind zu Fuß 3 Minuten. Und die Leute erstmal mit ihren Themen hierher zu bringen, also gar nicht neue Themen, sondern ihr Thema hier an einem anderen Ort und zu merken, wie sich das anders anfühlt. Unser einer Azubi hat mal gesagt, das fand ich total cool, man geht anders aus dem Lab raus, als man reingegangen ist, so vom Grundgefühl her. Und dann sind irgendwann die Gruppen mit anderen Themen hierher gekommen, die sie noch nicht hatten. Und da ist es für uns dann spannend geworden. Und parallel dazu, zu diesem, ich meinte gerade, ne, wir waren dann in dem einen Jahr, geh dahin, wo die Energie ist, also gucken, wer hat überhaupt Bock, irgendwie mit uns zu arbeiten. Und da kam dann der Punkt festzustellen, dass wir eigentlich mehr brauchen als so reine Inno-Themen, sondern dass es ganz viel mit einer Kultur zu tun hat, die noch gar nicht bereit ist für Neues, weil die A, in einem repetitiven Prozess ganz viel drin sitzen, der jeden Tag unglaublich gleich ist, und dann aber auch seit ganz vielen Jahren und wenig anderes gesehen haben. Und da sind wir auf einer Management-Tagung, als wir in verschiedene Rollen getaucht sind, um zu gucken, was braucht es eigentlich gerade auf Unternehmensebene, um an diesem Unternehmen zu arbeiten. Da ist mir dann ganz doll aufgefallen, wie, boah, alles klar, okay, wir müssen irgendwie an diesem Rahmen der Kultur arbeiten. Wo das bei mir dann auch noch ein bisschen Verständnis gebraucht hat, sind Christina und ich in so eine richtig schöne Sachstreiterei reingeraten. Arbeitet man jetzt an der Kultur, an dem Rahmen der Kultur? Und da habe ich dann wieder eine ganze Menge gelernt. Um jetzt einfach entspannt sagen zu können, wir arbeiten am Rahmen der Kultur und nicht an der Kultur, um da überhaupt über die Art, wie wir unterwegs sind und was wir für Services den ZufallerInnen anbieten, da eine Gestaltung vorzunehmen.
Vielleicht können wir noch mal ganz kurz sozusagen den Rahmen der Arbeit ein bisschen näher beschreiben. Also wie viele Kollegen arbeiten in diesem Lab? Sind die da in Vollzeit? Was macht diese Rolle aus? Seid ihr im Grunde wie so interne Berater, die den Leuten dann helfen, so ihre Themen zu bearbeiten oder so? Da habe ich gerade noch ein Verständnisproblem.
Ja, gut. Christina, hattest du gerade noch einen Punkt oder sollen wir auf
die Frage kommen? Ich würde das einfach aus meiner Perspektive mal schildern, weil es auch eine ganze Zeit gebraucht hat, bis ich das so auseinanderdividiert hatte. Also zum einen gibt es neue Geschäftsmodelle, die tatsächlich gegründet werden und ausprobiert werden, wo dann mit den Geschäftsmodellen, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Leute jeweils in den beiden Geschäftsmodellen, die da sind, arbeiten, aber es gibt so 2 Slots an Geschäftsmodellen, die dann eben profitabel werden können über einen bestimmten Zeitraum. Das ist so der eine Strang vom Lab. Der andere Strang ist tatsächlich, Produktverantwortlichen zu helfen, Produktinnovationen oder Produktverbesserungen vielleicht eher auf den Markt zu bringen und auszuprobieren und überhaupt erstmal diese auch zu entwickeln und den gedanklichen Raum dafür zu haben. Und der dritte Teil, würde ich tatsächlich sagen, ist eine organisationale Entwicklung oder Innovation auch da drin. Also welche Arbeitsformen braucht es denn eigentlich bei Zufall, um sich zukunftsfähig aufstellen zu können? Noch nicht in diesem kausalen Zusammenhang, aber doch immer wieder in Verbindung mit ganz konkreten Fragestellungen, das auch zu erkunden eigentlich und immer weiter zu verstehen für genau Zufall mit den Good Practices, die man eben so vom Markt kennt. Also das sind so die drei Stränge. Und ich bin hauptsächlich mit Steffen und einem Team von 5 Leuten, immer mal so plus minus mit Elternzeitlern, die meisten Vollzeit. Steffen hat es gerade schon gesagt, ein Azubi ist mit dabei. Also eine sehr diverse Gruppe auch mit unterschiedlichsten Backgrounds. Also jetzt nicht irgendwie das Thema Innovation oder so, sondern wir haben jemanden, der pädagogisch arbeitet oder vorher gearbeitet hat. Also super viele Einflüsse da drin. Und wir fokussieren uns tatsächlich gerade auf dieses Thema Produktweiterentwicklung, Produktinnovation, dafür einen Rahmen zu schaffen und entlang dessen auch diese organisationale Entwicklung und Organisation zu verstehen und mit einzuweben.
Mhm. Darauf einhakend, wir haben für uns festgestellt, ich weiß nicht, wie doll ihr und diejenigen, die zuhören, die Stacey-Matrix oder Kenefian kennen, also diese Unterteilung der Welt in ein Was und ein Wie, also das Was, woran arbeitet man faktisch, was ist das Ergebnis und das Wie ist, wie kommt man dahin? Und eine Zeit lang hat Zufall probiert, ganz viel auf diesem Wie zu arbeiten. Und als simples Beispiel sowas wie, boah, lass uns Meeting-Regeln ändern, so, worauf keiner Bock hatte, um dann festzustellen, wir müssen bei uns im Unternehmen immer das gemeinsam denken. Das heißt, wir müssen ein Team nehmen, das, was Christina als Organisation sieht oder organisationales Produkt oder Service oder Angebot beschrieben hat, ist immer nicht mit, wir kommen irgendwo hin und machen so coole, agile Workshops mit Spaghetti und Marshmallow aufeinander stapeln, sondern wir schnappen uns ein ganzes Team und bieten an, 3-mal hintereinander eine Retro zu machen, immer mit einem Monat Pause. Oder wir bieten an, einen Meeting-Check zu machen, wo es darum geht, sagen, wie mietet ihr eigentlich, wie tauscht ihr Informationen aus, was habt ihr für Bedürfnisse, wann seid ihr arbeitsfähig, um zu sagen, wir machen es übrigens so und so, vielleicht könnt ihr euch was abgucken. Und da dann einfach Impulse reinzugeben und zu gucken, wie es anders sein könnte und wie man mehr Bock auf Lernen, auf Reflektieren hat, weil das ja der erste Schritt zu einer lernenden Organisation ist, da sind wir irgendwie ganz doll unterwegs. Und der zweite Part mit dem für die Produktverantwortlichen, wir haben halt klare 7 Ziele, auf die wir hinwollen, wo jeder Produktverantwortliche manche Sachen so easy peasy weiß. Also wir haben 14 E-LKW bestellt, wie wir die prozessual in die Disposition reinkriegen. Das kriegen die auch ohne das Zufall-Lab hin. Da würden wir, glaube ich, eher schaden, wenn wir da mit unserer Expertise reingehen. Aber zum Beispiel haben wir jetzt übermorgen eine sogenannte Herausforderungswerkstatt. In echt ist eine Ideation, aber die nennen wir so nicht, damit sie angenommen wird, wie man diese E-LKWs auch als Lead-Generator für den Vertrieb benutzen kann. Haben wir keine Erfahrung, wissen wir nicht. Und wir als Lab helfen dann dabei, überhaupt einen Startpunkt zu finden. Wie rennen wir denn dahin und was ist unser eigentliches Problem, was wir lösen wollen? Und da sind wir unterwegs. Und den letzten Slot mit den Produkten, die wir neu auf den Markt bringen, ist das Lab dafür da, sich diese Idee, die irgendwer bei Zufall hatte, und die in PowerPoint und Excel voll geil aussieht, mit einem Kunden zu verproben, ob die auch wirklich funktioniert. Also als Beispiel hatten wir die Idee, oh, es gibt in den Städten ganz viele Warenbewegungen, die von Läden passieren innerhalb der Stadt, wo irgendein Azubi für 3 Stunden in den Lieferwagen gesteckt wird und durch die Gegend fährt, um irgendwas auszuliefern. Können wir dafür nicht einen CO2-neutralen Service mit Cargo-Bikes anbieten? Also haben wir uns einen Kunden geschnappt, ein Cargo-Bike geleast und sind los. Und das Lab ist dann so lange da, bis die Zahlen so oder die Daten so da sind, dass wir keinen geringen Lern- oder Erkenntniszugewinn haben und dann sagen, okay, das hat geklappt und dann gibt es die Entscheidung, investieren wir da rein, das heißt, stellen wir dafür Menschen Vollzeit ein oder nicht und dann verbleiben diese Startups noch eine Zeit lang im Zufall-Lab wie in einer Art Gewächshaus, wo man noch so kaufmännisch mutig drauf guckt und nicht, unternehmerisch mutig und nicht kaufmännisch genau. Und das sind jetzt 2 Startups, einmal verpacken wir für Instagram-Influencer Päckchen in sehr schön und können dafür Leute fairer bezahlen und können nachhaltiger unterwegs sein. Einmal die City-Logistik und das sind jeweils ungefähr 5 Festangestellte jetzt. Und im Lab-Team sind wir 6, was Christine erwähnt hat, so ein bunter Haufen mit einem großen Teil TeilzeitlerInnen.
Wenn ihr sagt, diese Entwicklung, dass jetzt heute diese verschiedenen Stränge, also Innovation, Organisation oder Zusammenarbeit und Produkt da bedient werden oder vorangetrieben werden als Service, dann hat das ja wahrscheinlich so nicht angefangen. Welche Erfahrungen waren notwendig, um diese verschiedenen Facetten zu erkennen und da weiter zu forschen und diesen Service dahingehend weiterzuentwickeln? Weil ich habe verstanden, am Anfang war es eher das Thema Innovation und andere Themen kamen dann erst später, wenn ich es richtig verstanden habe. Was waren die Lernerfahrungen dann auf dem Weg?
Vielleicht kannst du sagen, wie hast du uns vorgefunden? Also das fände ich gerade total spannend für mich. So dieses, Christina ist ja irgendwie dann da reingedippt und hat wahrscheinlich, ach guck, so sieht das hier aus. Vielleicht kannst du dazu ein paar Sätze sagen. Das fände ich für mich gerade total spannend.
Ja, ich muss gerade auch so ein bisschen schmunzeln. Mein Kollege Torben hat ja initial mit euch zusammengearbeitet und hat dann irgendwann gesagt, ach Christina, ich glaube, irgendwie komme ich mit denen nicht weiter. Ich habe jetzt diesen Prozess mit denen aufgesetzt und die haben das auch alles verstanden und dann haben das alles total gut visualisiert. Aber irgendwie, die müssen jetzt mal konkret werden. Jetzt ist Zeit für dich. So. Und ich glaube, so habe ich euch auch vorgefunden. Unheimlich strukturiert, unheimlich prozessual denkend entlang dieser Themen, die es doch jetzt über die Strategie zu bearbeiten gilt. Und mit diesem Briefing von Torben bin ich natürlich reingegangen und habe gesagt, ja, und wo, also wer will denn das jetzt haben? Und was machen wir jetzt damit, mit diesen ganzen tollen Gedanken? Und sind dann für mich eigentlich in eine schöne Lernkurve eingestiegen, nämlich mit der ersten Ideation, haben wir es damals genannt, aber der ersten Herausforderungswerkstatt, mit einem Thema, was schon an die Strategie angedockt war, nämlich an den People-Part. Und haben daran ganz viele Erfahrungen gemacht. Was braucht es eigentlich? Mit wem muss man denn eigentlich reden oder sollte man eigentlich reden? Was braucht es eigentlich an internem Support, wenn man ein Thema innovieren möchte oder das verbessern möchte? Wie viel Zeit braucht das oder wie wenig Zeit darf man dem eigentlich auch geben? Wie müssen die Leute freigestellt sein, um wirklich einen Kopf dafür zu haben und um sich wirklich drum zu kümmern? Wie geht man mit dem Management um, was ja auch irgendwie immer noch was sagen möchte dazu, die wir aber vielleicht gar nicht so sehr brauchten in dem Prozess und sie trotzdem irgendwie eingebunden haben. Also das war so, finde ich, der Schalter, den Schritt, den wir gemeinsam gemacht haben, nachdem ihr ganz viel verstanden habt, wie funktioniert eigentlich dieser Innovationsprozess, den Torben ein Stück weit mitgebracht hat. Und wie kriegen wir denn jetzt konkret? Und das Schöne ist, übermorgen findet eine Herausforderungswerkstatt statt und ich bin nicht mal dabei. Also die erste habe ich noch komplett selber initiiert und moderiert und eigentlich irgendwie so von A bis Z gemacht, natürlich mit den Kollegen aus dem Zufa-Lab. Und jetzt ist es, glaube ich, die dritte oder die vierte, wo ich gestern zu Steffen gesagt habe, nee, Donnerstag bin ich nicht da, weil da ist ja Herausforderungswerkstatt. Und das könnt ihr mittlerweile alleine. Und ich gehe dann wieder in diese Lernschleife mit rein. Aber ich finde es total schön, dass da so ein Zutrauen und so ein Lernen auch passiert ist von dem, was braucht es eigentlich an Rahmenbedingungen, damit sowas gelingen kann. Und wer kann das mittlerweile auch durchführen, in einer Routine eigentlich schon. Und wer geht aber jetzt auch damit ins Lernen rein? Also ich weiß, dass, glaube ich, 3 oder 4 Leute von euch inklusive Azubi mit dabei sind, um einfach zu sehen, wie findet sowas statt. Und da schon, also innerhalb des Labs, aber auch außerhalb des Labs ein Lernen stattfindet, was ist denn so eine Herausforderungswerkstatt und wofür kann ich die eigentlich verwenden, wenn ich mal dabei war? Vielleicht nicht für mein eigenes Thema, aber ich war eingeladen, um an einem Thema mitzuarbeiten. Und so findet, glaube ich, irgendwie durch neue Erfahrungen und durch Konkretisierung gerade viel Lernen innerhalb von Zufa statt.
Um meine Perspektive, wann du reingekommen bist, noch dazu zu bringen, Uns ist ganz schwer gefallen, dieses einfach loslaufen und einfach mal auszuprobieren. Da hat Christina uns ganz doll geholfen. Und dann kam irgendwann diese Frage, die bei mir im Kopf ganz viel geändert hat. Da haben wir aufgemalt, wer ist eigentlich unser Kunde und was ist die Währung, in der er uns bezahlt. Und das war in meinem Kopf so ein Service ins Schaufenster stellen oder in einen Online-Shop sinnbildlich. Und was ist der Service, den das Lab macht und was ist beim Checkout-Prozess, was ich bezahle, und wir sind drauf gekommen, dass es Zeit ist. Also Zeit ist die Währung, die Zufall dem Lab dafür bezahlt, etwas zu machen, weil das ist das, was sie mitbringen müssen. Sie müssen bei uns keinen Euro mitbringen, weil wir zum Beispiel, wenn wir etwas entwickeln, gerade auf zum Beispiel auf Umschlaglager, ein KI-basiertes Volumen messen im Vorbeifahren, den Prototypen bezahlt das Lab, damit es nicht auf die Deckungsbeitragsrechnung des jeweiligen Standorts geht. Und diese Frage mit, worin bezahlen die euch und was ist das, was ich so klicken kann beim Kaufen? Das hat bei mir ganz viel gemacht, um dann anzufangen, in Services, in Standards zu denken, die aber variabel auf die gerade Situation des Unternehmens passen, wie auch immer, wie lange die dauert. Ne? Ob die ein halbes Jahr dauert oder ein Jahr oder fünf, wissen wir gerade alle nicht. Aber da Services zu haben, die jetzt gerade weggehen wie warme Semmeln. So, das ist total schön.
Ich würde gerne auf diese drei Facetten noch mal kurz eingehen und was die vielleicht eint, warum es jetzt genau, warum ihr euch um Strukturen genauso kümmert wie um Innovationen. Macht es im Grunde die Komplexität, die diese Facetten eint und dass ich sozusagen, ob ich jetzt nur eine Struktur in einer Organisation weiterentwickle oder neue Produkte an den Markt stelle, dass ich im Grunde immer mit der Referenz auf den Nutznießer anfange, also ne, mit dem Marktproblem an der Stelle und dann in kleinen Schritten gucke, okay, wie kann ich vielleicht das Problem des Kunden, und es ist ja egal, ob intern oder extern, ne, wie kann ich das ankratzen oder dem Nutznießer dabei helfen, ne, sein Marktproblem da irgendwie zu lösen und nicht nach einem Jahr Analyse, sondern halt in kleinen Schritten mit einem Prototypen oder mit einem Experiment oder wie auch immer. Ne? Ist es deswegen, dass diese Facetten sich da euch so als Services dann so gezeigt haben oder steckt da noch was anderes dahinter? Christina?
Ja, ich glaube tatsächlich, also was ich ja eben gesagt habe, ist, dass Torben erstmal mit dem Prozess angefangen hat oder du nennst es jetzt Struktur. Also in welchen Strukturen, in welchen Zyklen passiert eigentlich eine Entwicklung ins Ungewisse, will ich mal sagen. Also ohne zu wissen, ich muss jetzt ABC tun. Und das gerade in einem Laden Logistik, wo ja viel ABC passiert. Also wo viel festgeschrieben ist, wo viel wirklich auch auf Effizienz getrimmt ist. Und das erstmal ein Stück weit zu verlernen, dieses Effizienzthema so in den Vordergrund zu stellen, sondern erstmal wieder zurückzugehen und zu verstehen, was braucht es eigentlich und was sind die Parameter dafür? Ich glaube, das eint tatsächlich diese drei Bereiche. Ja, und ich glaube schon auch das Gefühl, ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber das Gefühl von Peter, von einem der Gründer oder Inhaber jetzt gerade, dass es anders irgendwie besser geht, um jetzt mal mit dem Weichselbaum da zu sprechen. Ich glaube, der vertraut gerade viel auch darauf, dass er sagt, dass so geht es nicht mehr weiter und ich muss viele Sachen ausprobieren und nicht nur an der Kultur arbeiten oder an den Rahmenbedingungen für die Kultur arbeiten oder nicht nur eine Transformation machen, wie man das irgendwie so schön macht, oder nicht nur Digitalisierung machen, wir hatten es ja vorhin so kurz, oder nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern das, was ja auch dem Thema Innovation innewohnt, ist viel ausprobieren und eigentlich auch viel scheitern, weil vielleicht jede eine, zwei von 10 Ideen irgendwie was wird. Und ich finde, da ist es ganz gut aufgestellt mit dieser Breite. Das bringt wieder andere Herausforderungen, gerade auch für Steffen mit sich. Aber da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Hast du noch was, Steffen, wo du sagst, das vereint noch diese drei Streams?
Frank hatte Komplexität erwähnt. Ich hatte mit Sven bei mir aus dem Team, uns hat eine neue Kollegin gefragt, wann wir uns herausgefordert oder überfordert fühlen. Und egal, welches von diesen drei Services wir angucken, wir haben festgestellt, durch die agile Methodik fühlen wir uns halt nie überschwemmt oder so, sondern dadurch, dass wir in so iterativen Schritten immer gucken und auf Kundenfeedback wieder reagieren, sind wir vor diesem Berg des Unbekannten total entspannt, weil wir in diesen kleinen Schritten unterwegs sind. Das ist egal, ob es jetzt darum geht, wie entwickeln wir diese beiden Geschäftsmodelle, die da am Laufen sind, weiter? Oder wie reagieren wir auf Anfragen aus dem Unternehmen? Oder was ist irgendwie der nächste Prozess, den wir geschnappt bekommen, um ihn zu ändern? Und diese gleiche Arbeitsweise, dieses agil-iterativen, transparenten, nutzerzentrierten, das ist bei allen drei Punkten gleich.
Und konnten eure internen Kunden das von Anfang an gut mitdenken, dass ihr sagt, nee, jetzt gibt es keine Analyse, weil wir rechnen dann im Grunde aus, was wir sozusagen machen müssen und was wir umsetzen müssen. Stattdessen habt ihr gesagt, nee, Komplexität, der Umgang damit ist in kleinen Schritten, iterativ vorgehen und immer überprüfen, stiftet das irgendeinen Nutzen, was wir da jetzt auf den Weg gebracht haben? So, ne? Oder ja, waren die völlig irritiert und haben von euch da konkrete Pläne mit Meilensteinen und so weiter erwartet? Weil das ist so eine Beobachtung, die ich durchaus in vielen Unternehmen habe, wenn das so losgeht.
Ich glaube, da haben wir Glück, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen kommen die zu uns, wenn sie echt so, sagt man, wie die Kuh vom Berge. Ich kenne diesen Spruch nicht mehr genau, aber auf jeden Fall. Sie stehen vor diesem Riesenberg und haben keinen Plan, wie sie damit hinkommen. Und dann kommen die und sagen, hey, soll ich dich da durchführen? Das heißt, wir haben eine hohe Dankbarkeit in dem Punkt und wir haben das Schöne, dass wir Kolleginnen haben, die könnten es sich total einfach machen und sagen, ich finde das Lab schräg, deswegen finde ich auch Steffen schräg. Aber so tickt die Unternehmenskultur nicht, sondern die sagen, das Lab kann ich irgendwie nicht so anfangen, aber der Steffen ist jemand Spannendes, jetzt höre ich dem mal zu. Das macht es uns einfach. Und wir haben eine tolle Vertrauenskultur. Ich gebe ein Beispiel. An meinem 5. Arbeitstag habe ich zusammengesessen mit der Geschäftsleitung, weil wir haben ein eigenes Portal für unsere Kunden und das wollte sich weiterentwickeln und war in der Geschäftsleitung in der 6. Iterationsschleife für den Investantrag. Und die wollten immer genauere Zahlen haben und die wussten nicht mehr weiter, weil wie willst du genauere Zahlen bringen, wenn du keinen Plan hast? Und dann hieß es, boah, das scheint so neu zu sein, das wird jetzt ein Lab-Projekt. Und dann haben wir da zusammengesessen und ich habe gesagt, nee, das ist bestimmt keine Innovation. Ich kenne mehrere Kundenportale, das ist jetzt nichts Neues. Ich hätte aber gerne einen Blankoscheck für das Team über x-tausend Euro und ich würde aus meinem Netzwerk einen externen Scrum Master dazustellen und wir kicken den Investantrag gerade bitte mal, weil so kommen wir nicht weiter. Und die haben einfach Ja gesagt. Und das fand ich total krass, weil das war mein 5. Tag und die haben einfach vertraut, dass da jemand kommt und wir probieren das jetzt mal aus. Und das habe ich als wirklich sehr besonders empfunden. Und ja, klar bin ich gefühlt mindestens einmal im Monat oder zweimal in einem Monat in einem Termin, wo ich sagen muss, das werden wir nicht messen können. Dafür können wir gerade keine ROI berechnen. Wir haben doch keine validen Zahlen. Die kriegen wir danach. Aber es reicht meistens, das einmal zu sagen oder zweimal und dann wird das akzeptiert, weil wir die schrägen Leute aus dem Lab sind. Das dürfen sich die anderen natürlich nicht erlauben, ist auch klar. Aber das ist eine schöne Vertrauenskultur, die dabei entsteht oder entstanden ist.
Aus einem LinkedIn-Post von dir, Steffen, habe ich noch in Erinnerung, dass ihr durchaus den Begriff Experiment oder sogar Schutzraumexperiment bei euch nutzt. Was verstehe ich darunter, so ganzheitlich als Organisation? Oder ist das jedem geläufig, was es bedeutet, wenn ich etwas ausprobiere, dass ich auch einen Schutzraum brauche, um das auch in Ruhe mal tun zu dürfen? Weil das ist ja die Logik, die dahinter steckt.
Genau, also wir sind, also es heißt Zufall-Lab, neue Erfahrungen machen, ist so der Slogan darunter. Und wir bezeichnen uns intern und extern als die Experimentierwerkstatt von Zufall. Also Werkstatt, weil sehr hands-on und experimentieren, weil ausprobieren und Fehler machen dürfen. Und ich glaube, es haben, keine Ahnung, ganz viele ZufallerInnen nicht verstanden, was das heißt, logischerweise. Alle, die mit uns schon mal gearbeitet haben oder bei uns waren, und das waren jetzt auch schon ein ganz guter Haufen, also wir reden irgendwie von, oh Gott, keine Ahnung, 200 Leute pro Monat, die im Lab sind, die haben verstanden oder fangen immer mehr an zu verstehen, was das heißt, aus einem Alltag auszubrechen, wo man auf einmal anders arbeitet, wo man anders miteinander redet, wo auf einmal es kein richtig oder falsch gibt, was sonst in der Logistik ganz oft der Fall ist, sondern sowohl als auch und ein wir probieren mal aus und gehen halt jedenfalls schnell zurück. Es funktioniert aber, wie gesagt, immer nur, wenn wir ein faktisches Thema der KollegInnen haben, und nie alleine in der Theorie. Also ich muss mich nicht in die Kaffeeküche stellen und was dazu erzählen, sondern ich muss mir schon ein konkretes Thema schnappen, mit den Leuten zusammen loslaufen und dabei merken sie es dann.
Ja, ich finde im Unterschied zu anderen Labs, wir haben uns ja auch bewusst dagegen entschieden, jetzt agiles Arbeiten als Training zum Beispiel anzubieten oder darüber zu sprechen, wie man eigentlich irgendwie was tun sollte, sondern wirklich die Erfahrung mit den Menschen direkt zu machen und dann vielleicht zu reflektieren, was war jetzt eigentlich für euch da drin und nicht so sehr diese Methoden in den Vordergrund zu stellen, sondern wirklich die Erfahrung. Genau. Das ist anders als in anderen Kontexten oder auch in den letzten Jahren viel gemacht wurde eigentlich, zu schulen und weniger diese Erfahrung zu machen.
Also was wir nicht haben ist, wir haben keine Schulung, wir haben keine Stage Gates, wir haben keinen Investantrag für Forschung und Entwicklung, wir haben keinen Funnel, wo man eine Idee reinkippt oder so, haben wir alles nicht. So, sondern wir haben ein Lab-Team, das hilft, ohne die Methodik in den Vordergrund zu stellen. Wir haben ein Budget, über das wir bestimmen, und wir legen einfach los. Und ein schönes Erlebnis für mich ist, wir hatten einen Bereichsleiter bei Zufall, das ist so ein richtiger Typ, ne? Also der steht so breitbeinig, breiter als seine Schultern, fährt ein 400 PS Auto und redet halt auch genauso. Und mit dem war ich 3 Monate im Projekt und wir haben den Start ins Meeting gemacht. Also wir sagen auch nicht immer Check-in so. Und dann meinte er irgendwann so, dieses so erstmal rumfragen, wie es allen so geht und so, ist ja schon ganz geil, weil dann geht man nicht gleich wie Rakete in Inhalt. Ich nehme das mal mit in die Bereichsleiterrunde. Und das war einfach so ein so Ding, 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 so, ne, wie wenn du bei so einem einarmigen Banditen 3-mal das Herzzeichen hast, so. Das war halt total cool. Und solche kleinen Momente, wo du siehst, dass sie das aus dem aktiven Erleben in ihren Alltag mit reinnehmen, das ist halt das, was dann richtig cool ist.
Du wolltest noch über das Thema Lernen sprechen.
Ja, Steffen. Danke dir. Danke, Frank. Also, wir haben eine Leitplanke, die heißt, dass wir eine lernende Organisation werden wollen. Und da tun wir uns logischerweise ziemlich schwer mit dem, was ich erzählt habe, was wir so an historischer Schöner und Schwierigkeit mitbringen. Und wir haben 2 Sachen, die ich ganz cool finde. Zum einen ist diese Erkenntnis, die eigentlich total unspektakulär ist, die aber ganz oft vergessen wird. Ein Junior ist nichts ohne einen Senior. Also ganz oft stellt man irgendwo einen Junior ein und dann sollen die mal, aber du musst halt jemanden haben, bei dem die doll mitlaufen können. Und darauf achten wir sehr. Das heißt, auch Seniors laufen bei Seniors mit, weil man halt immer was lernen kann. Das heißt, wir probieren zu zweit unterwegs zu sein, um dann zu gucken, ab wann kann da was wer übernehmen. Und wir haben, darüber freue ich mich so richtig doll, die Idee kommt auch von Crew Innovation übrigens, heute ist Mittwoch, am Montag, vor 2 Tagen hat Alina bei uns angefangen. Das ist auch ein Experiment, und zwar eine Lernstelle haben wir geschaffen. Das heißt, jemand aus der Organisation kommt für 2 Jahre ins Lab und ist 2 Jahre hier, um zu lernen und zu gucken, wie anderes arbeiten ist, und geht dann wieder in die Organisation mit dem Versprechen, du hast danach wieder einen Job bei Zufall, um einfach zu gucken, was da passiert und da auch zu schauen, so wir brauchen halt, auf Dauer brauchen wir Menschen, die in der Lage sind, so wie das Lab zu arbeiten, und haben da eine Stellenausschreibung rausgehauen und haben einfach geguckt, was passiert, und haben 2 Jahre bewusst gewählt, weil man dann dafür jemanden neu einstellen kann und nicht die Arbeitslast auf das Team rübergekippt wird. Und weil wir glauben, so aus der Erfahrung, die wir durch den wechselnden Azubi oder Azubine haben, die im Lab ist, wissen, dass man mindestens, wenn man aus der Organisation kommt, 2 oder 3 Monate braucht, um überhaupt anzukommen. Und wenn man dann noch irgendwie aus dem Lab rausgehen will mit, ich kann irgendwie Herausforderungswerkstätten selber machen, dann ist man da auf jeden Fall irgendwie bei 2 Jahren. Und darüber freue ich mich gerade doll. Und wenn das gut gelingt, dieses Ausprobieren, dieses Experiment, dann gibt es nächsten Sommer oder nächsten Frühjahr die nächste Person, dass wir einmal im Jahr jemanden im Lab haben, der kommt und der geht. Und das finde ich fürs Lernen ganz cool.
Sehr cool. So Zielgerade. Was mich nochmal interessieren würde, ohne jetzt irgendwie in Blaupausen und jedes Unternehmen muss doch oder so zu denken, auf Basis dieser Erfahrung, die ihr jetzt gemacht habt, was würdet ihr, sag ich mal, so den Peters in anderen Unternehmen, die Inhaber, die Vorstände, die Geschäftsführer, wenn sie spüren, Time to Market ist hier zu schlecht oder ne, wir sind nicht innovativ genug, wir sind nicht attraktiv für Arbeitsmarkt und so weiter. Was würdet ihr empfehlen? Welche Rahmenbedingungen muss ich schaffen, damit so eine Erfolgsgeschichte wie bei Zufall da auch in anderen Unternehmen möglich ist? Weiß nicht, wer anfangen möchte.
Willst du zuerst, Chris?
Ja, ich finde, eine hast du gerade schon gesagt, das zu sehen und sich bewusst zu sein, dass es Rahmenbedingungen braucht, die ich schaffen kann als Management oder als Inhaber oder als Gründer. Und zum anderen, also das, was wir auch mit zu euch gebracht haben, Steffen, das, was wir jetzt auch wieder anders mit dem Team leben, ist wirklich diese Integration, also Fokuszeit zu haben, um an diesen Lab-Themen und an den inhaltlichen Themen zu arbeiten, aber dann auch immer wieder Zeit zu haben, auszuliefern, nennen wir das gerade, in der Organisation zu sein und nicht nur im Lab oder nicht nur in der Organisation, sondern wirklich diesen Wechsel zu haben, aber da die Woche auch aufzuteilen und nicht zu sagen, eine halbe Stunde hier und eine halbe Stunde da, sondern 2, 2,5 Tage in dem einen Universum zu sein und 2,5 Tage in dem anderen, je nachdem, wie viel man dann so arbeitet. Aber sich dem bewusst zu sein, dass es nicht einfach ein, ich mache das noch nebenher zu meiner eigentlich 120% Job, den ich so habe, und dann bin ich nochmal zu 0,1% im InnoLab und dann wird da irgendwie was draus. Also schon dedizierte Zeit und einen dedizierten Rahmen zu haben. Das ist, glaube ich, immer so das Erste und das Schwierigste, aber eigentlich auch, was es herzustellen gilt aus meiner Sicht.
Ich habe 3 Sachen. Die erste ist, ich finde es tatsächlich wichtig, einen physischen Ort zu haben in der Nähe von dem, wo das Geld verdient wird. Weil wir gelernt haben, dass man zu den Leuten hingehen muss und die nicht von alleine kommen. Und es muss aber ein anderer Raum sein, weil es muss ein anderes Gefühl geben und ein anderer Raum gibt ein anderes Gefühl. Ich glaube, es braucht jemanden, der so ein bunter akzeptierter Vogel ist. Also der anders sein darf, der das nach außen verkörpert und der dafür Werbung macht und der sinnbildlich dafür steht. Das heißt, du musst dich mit einer Person daran reiben und identifizieren können. In dem Fall bin das jetzt gerade ich, aber ne, geht auch jeder andere total gut. Aber einfach diese Person zu haben, die für das Thema steht. Und das ist eine Person aus dem Team und nicht irgendwie ein Vorstand oder so. Und das Dritte ist, diesen Schutzmantel eines Gewächshauses zu haben, in dem Sachen passieren dürfen und gleichzeitig mit diesem passieren dürfen, aber immer wieder so ein Leuchtturm ist, an dem man sich festhalten kann, weil wir ja ganz viel Arbeit machen, die erstmal gar nicht so sichtbar ist in den ersten Monaten. Und wir hatten in jedem Jahr eine so eine Sache, wo die Leute sagen, ach krass, das ist das Lab, das machen die. Also das war jetzt von unserem Anteil, den wir faktisch getan haben, von der Wichtigkeit und von der Zeit gar nicht so groß, aber er war sehr sichtbar. Und das in diesem Gewächshaus drin zu haben, damit da wenig Zweifel entsteht für den Rest, der da wächst, das ist so der dritte Punkt, den ich mitgeben würde. Und ansonsten müsste einfach Christina anrufen und fragen, was man noch machen kann bei Crew Innovation. Werbepause Ende.
Ja, da die Crew Innovation ja unser Kurswechsel-Schwesterunternehmen ist, habe ich da ja einen kurzen Draht. Von daher. Also, okay, genau. Passt das. Ja, cool. Also dann, ja, euch beiden natürlich vielen, vielen Dank für die Einblicke und natürlich auch so die Offenheit so in Bezug auf die Lernreise bei Zufall. Also das ist, finde ich, immer keine Selbstverständlichkeit, da Einblick zu gewähren. Und viele, die das hören werden, denke ich, können da eine Menge mitnehmen, auch für die eigenen Versuche vielleicht, sich in so eine Richtung zu entwickeln. Ich bin gespannt auf die Rückmeldungen. Also die Hörer kennen das schon. Schreibt mir gerne über unsere E-Mail-Adresse podcast@kurswechsel.jetzt oder auch über LinkedIn, wo wir natürlich auf die Episode hinweisen werden, wo Christina und Steffen natürlich auch unterwegs sind und sich auch über Rückmeldungen, kritische Anmerkungen oder Weiterentwicklungsideen oder was auch immer freuen werden. Ich bin gespannt. Ja, in diesem Sinne, auf bald. Vielen Dank.
Danke, Frank, für den schönen Rahmen.
Danke, Frank.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.